Heya und moin moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 19. August 2025. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de mit eurem Chefredakteur.
Nils Wiesert, guten Tag. Ich weiß nicht, was guten Tag auf, das verrätst du uns jetzt weiter. Sorry,
Heya und so weiter. Ja, ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und ich habe zwar nicht Schwedisch gelernt, aber viel über Schweden gelernt.
Und über dich nehme ich an, denn das passiert immer, wenn man einen Ironman finisht. Behaupte ich jetzt einfach mal so kühn.
Auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt, in einem Jahr Leben lernt man nicht so viel wie in einer Langdistanz. Irgendwann kommt ein bisschen Routine rein, aber ich kann gleich ein bisschen darüber erzählen. Ich werde nicht alles erzählen, das werde ich an anderer Stelle tun, dazu gleich mehr. Erstmal machen wir einen Moment Werbung.
Wir wollen euch nämlich den Presenter dieser Ausgabe vorstellen und das ist NordVPN. Das habt ihr bestimmt schon mal bei uns gehört und das ist auch gut so, denn NordVPN sorgt für Sicherheit im Surfen. Im Online-Surfen, wenn ihr im Internet unterwegs seid und Kunde von NordVPN seid, dann seid ihr nämlich in einem virtuellen, privaten Netzwerk unterwegs.
Wir haben ja demnächst VPN. Verschiedene Flughafenaufenthalte vor uns, wenn wir nach Nizza aufbrechen, wenn wir nach Hawaii aufbrechen und in San Francisco ganz schnell unsere E-Mail checken müssen, hinterher die Druckfreigabe machen müssen am Flughafen, wie wir es immer so tun.
Ja. Und es gibt ja natürlich noch jede Menge andere sensible Daten, die man so hat. Und genau da kommt nämlich NordVPN ins Spiel. Wenn man nämlich in diesem verschlüsselten Tunnel unterwegs ist, dann sieht und hat niemand, der Böses im Schilde führt, die Chance, eure IP-Adresse abzugreifen, eure Daten abzugreifen. Denn die IP-Adresse wird verschlüsselt. Niemand hat Zugriff darauf. Und das führt eben dazu, dass ihr auch in eigentlich unsicheren Netzwerken, du hast es gesagt, Flughafen, bei mir ist es der Zug immer, in dem ich unterwegs bin, ne, wenn man sonst, wenn man gezwungen ist, da reinzugehen, wenn man sonst keinen Empfang hat und WLAN zu nutzen, dann sind eben sensible Daten und euer gesamter Internetverkehr geschützt. Und das ist der Sicherheitsaspekt von NordVPN.
Kollegin Anna hat es mitbekommen die Tage, nicht mal die Klimaanlage funktioniert, von daher kann man auch nicht davon ausgehen, dass das Bahnnetzwerk sicher ist.
Ja, das kann man sowieso nicht. Also überall, wo unsicher dran steht, ist auch unsicher drin. Und deswegen wird es umso wichtiger, dass man seine Daten schützt und dafür ist eben NordVPN da, dass man eben an öffentlichen Hotspots ins Internet gehen kann, mit ruhigem Gewissen, sensible Daten, alles safe. Und der zweite Punkt ist, und da kommt wieder die Auslandsreise im Spiel, wenn wir unterwegs sind, dann findet natürlich auch an anderen Orten der Welt was statt und zum Beispiel auch zu Hause. Und das will man manchmal sehen, Sportveranstaltungen zum Beispiel, für die man Streams gebucht hat und auf die man zugreifen will. Und nun ist man aber im Ausland und dann hilft einem NordVPN. Dann kann man nämlich auf alle Streams, die man auch zu Hause so zur Verfügung hat, Sport oder was auch immer, was man da gucken möchte, wo man seine Abos hat, auch eben aus dem Ausland zugreifen. Es ist ganz so, als wenn man einfach zu Hause vor dem Rechner oder vor dem Fernseher sitzen würde, nur dass man eben das von jedem Ort der Welt machen kann. Und bekommt man alles mit, man ist sicher unterwegs, man verpasst nichts mehr als NordVPN-Kunde und das wollen wir euch natürlich wärmstens ans Herz legen. Und wie ihr das macht, das erkläre ich euch auch. Ihr guckt nämlich auf nordvpn.com/trimark, Trimark zusammengeschrieben, nordvpn.com/trimark. Das findet ihr auch nochmal in den Shownotes natürlich, damit ihr da auch über den richtigen Link reingeht. Und dort könnt ihr euch anmelden und dann sichert ihr euch den exklusiven NordVPN-Deal und 4 extra Monate in eurem Paket. Das Ganze völlig risikofrei und mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, ich sag's nochmal, denn das ist wichtig, nordvpn.com/trimark. Das ist euer Link zum Ausprobieren und NordVPN-Kunde werden.
Ja, funktioniert auch auf schwedischen Campingplätzen.
So, Frank, dann erzähl aber doch mal ein bisschen. Der Ironman Kalmar, es war natürlich der Moment und dann auch der des folgenden Tages, der Ironman in Kopenhagen, ja, wo natürlich alle nochmal drauf geguckt haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Natürlich haben wir euch verfolgt und haben geguckt, wo ihr so abbleibt, aber wir wollten natürlich auch wissen, wer sich die letzten Slots holt noch für die WM-Weltmeisterschaft.
Ja, ich habe sie beide erlebt, ja. Also ich habe sie nicht beide gemacht. Auch das soll es geben. Den Doppelschlag. Den Doppelschlag holt man sich in Schweden sonst einfach mit dem Hammer von Thor, indem man den Ironman 73 Jönköping macht und dann den Ironman in Kalmar. Und dann bekommt man eine Extra-Medaille für die Viking-Tour. Und ja, so fing es an. Den Hammer von Thor, den habe ich nochmal gefistbumpt am Start des Ironman Kalmar, meiner 13. Langdistanz. Also nicht alles Ironman-Rennen. Ich habe ja auch 4-mal Rot gemacht und 1-mal Almere, bevor es zu irgendeiner Serie gehörte. Den Schweriner Schloss-Triathlon, jetzt muss ich rausrechnen. Dann habe ich ungefähr so die Hälfte meiner Langdistanzen bei Ironman gemacht. Und Ironman sagt selbst, der in Schweden ist einer der schönsten. Siegerehrung fing damit an, dass Sprecher Paul Kay sich bei allen First-Time-Finishern entschuldigt hat, weil er gesagt hat, es wird nicht besser. Das, was ihr hier erlebt habt gestern, das werdet ihr auf der Welt woanders vergeblich suchen.
Ja.
Und ich muss es bestätigen, ich war tatsächlich auf der Rückreise in Kopenhagen, man kommt quasi durch, wenn man mit dem Auto fährt, und habe mir da die Zielparty angeguckt und irgendwann dieses Angucken abgebrochen, weil es im Vergleich zum Vortag echt ein bisschen schade war.
Dann bring uns doch mal eben einmal ganz, weil das ist tatsächlich auch das, was ich schon oft gehört habe, ganz viele Menschen, die man fragt, die schon viel gesehen haben, bei ganz, ganz vielen Rennen, legen einem tatsächlich immer wieder Kalmar ans Herz und sagen irgendwie so, das ist gut, weil das, und dann kann es natürlich ganz unterschiedliche Gründe geben, warum ein Ironman für einen gut sein kann, aber was immer alle sagen, die Stimmung ist so gut.
Ja.
Was macht die Stimmung da aus?
Ich glaube, die Stimmung macht aus die Größe von Kalmar. Man kann das tatsächlich so ein bisschen mit Rot vergleichen. Es ist einfach eine kleine Stadt und das Rennen ist im Unterschied zu Rot super kompakt. Ja, es gibt in dieser kleinen Stadt noch eine kleinere Innenstadt, die liegt quasi auf einer Insel oder auf einer Halbinsel. Und dort spielt sich das Wesentliche ab. Ja, mitten in dieser Stadt gibt es einen Marktplatz, da ist das Ziel, und von diesem Ziel 100 Meter in die eine Richtung steht die Wechselzone mit einem Parkplatz, wo man quasi 50 Meter neben seinem Rad parken kann, wenn man es geschickt anstellt. Und 200 Meter in die andere Richtung ist der Start. Ja, und man hat wirklich alles super, super kompakt. Also man geht quasi morgens von der Wechselzone, wo man sein Rad nochmal gescheckt hat und so, mit seinem weißen Beutel am Ziel vorbei, gibt ihn da ab, um ihn nach dem Zieleinlauf wieder zu empfangen und dann weiter zum Start. Es ist alles super, super kompakt. Also das Race Hotel, da guckt man quasi vom Zimmer aus auf die Ziellinie. Wir waren nicht im Race Hotel, wir waren 3,5 Kilometer außerhalb auf dem Campingplatz, mein Sohn und ich. Und haben da zusammen unsere erste gemeinsame Langdistanz gemacht. Und ich hatte ja eben schon gesagt, ich werde nicht alles erzählen, weil wir auf dem Kanal von Power & Pace schon über unsere Vorbereitung gesprochen haben. Und da gebührt es auch Anna, die uns dann interviewen wird, zu dem, was wir selber sportlich erlebt haben. Aber so ein bisschen zum Umfeld kann ich ja schon erzählen und ein paar Insights geben.
Ja, genau. Und was macht es dann auf? Ich meine, kompakte Rennen haben wir ja auch, ja. So, aber lass nochmal auf die Stimmung abheben. Was können die da besonders gut?
Ich glaube einfach, dass die eine ganz großartige Verankerung in der Bevölkerung haben. Das fing am, jetzt muss ich gerade überlegen, das Rennen war am Samstag, das fing eigentlich schon an mit dem 4-18-4 Rennen. Das ist ein Format, das kennen wir gar nicht. Nee. Ich habe immer gefragt, wofür steht die vordere 4? Die ist quasi, steht für 400 Meter Schwimmen, was hier 520 Meter waren. Es war quasi eine Zehntel Langdistanz. 400 Meter Schwimmen, die 520 waren, 18 Rad und 4 Laufen. Und es war die gleiche Wechselzone wie beim Ironman. Und die war voll. Das heißt, da müssen auch schon über 2000 Sprintdistanzathleten teilgenommen haben. Und das sind ein paar Angehörige gewesen. Wir haben noch eine Athletin getroffen auf Öland beim Warmfahren mit ihrem Freund. Und die hat gesagt, ja, ich starte hier. Mein Freund ist kein Triathlet, aber ich habe ihn mal angemeldet für das Sprintdistanzrennen. Er muss das machen.
Sehr gut, ja. Aber das sind doch die Momente, wo man dann kleben bleibt, wenn man dann so angefixt wird, oder?
Ja, und ich glaube, es geht aber zeitlich im Wettkampfprogramm später, aber in der Chronologie des Kalmarer Bürgers noch viel eher los, denn auch das Iron Kids Rennen, was eigentlich eine Laufveranstaltung war pickepacke voll mit schönen Wikinger-Startnummern und super stolzen Kindern in allen Altersklassen. Also ich nehme an, dass die Veranstaltung einfach so etabliert ist und so eine gute Arbeit gemacht wird im Kindergarten, in den Schulen und so, dass da eine ganz andere Sozialisation mit diesem Sport und mit dem Ironman als solches stattfindet und jeder irgendwen kennt lokal und dann ganz anders hinter diesem Rennen steht. Und das setzt sich dann eben fort, Iron Kids 4.18.4 bis hin zum Ironman, dass man auch sehr, sehr viele Trikots gesehen hat vom RC Kalmar, hieß es, glaube ich. Das sind einfach viele Locals am Start und das merkt man überall, dass einfach die Verankerung anders da ist. Und ich glaube auch, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, so viel findet in Kalmar sonst in dieser Größenordnung an Festivitäten auch nicht statt. Und Kalmar freut sich drauf und jeder an der Strecke freut sich drauf und leiht sich oder bringt mit eine riesen Soundanlage, vielleicht ein Live-Mikrofon, ein Verstärker für die Gitarre und dann wird da richtig, richtig Party gemacht. Und das nicht nur in Kalmar selbst, sondern... Na gut, das Schwimmen ist ja auch in Kalmar, aber die Schwimmstrecke ist recht verwinkelt. Es ist, glaube ich, zu kompliziert, sie irgendwie wörtlich zu erklären. Aber man schwimmt andauernd auf irgendwelche Häuser oder Kaimauern zu und es ist richtig, richtig voll. Also das sind Bilder, wie man sie sonst nur vom Roter Kanal kennt. Ja. Da ist richtig was los und man hat eigentlich das Gefühl, man schwimmt die ganze Zeit an Zuschauern lang.
Sehr gut. Also für Leute, die nicht die Ruhe suchen, sondern einfach die Bock drauf haben, auch viel angefeuert zu werden und irgendwie mal Kontakt aufnehmen zu können zu anderen Menschen.
Genau. Und das sehr setzt gut. sich dann fort. Es geht mit dem Rad ja sofort raus aus Kalmar, raus aus dem schwedischen Festland über die längste schwedische Brücke nach Öland auf die Insel. Da ist auch nicht viel los. Es gibt eine Schleife durch den Süden Ölands, da gibt es wenige kleine Orte, aber auch da war richtig Stimmung und bei jedem einzelnen Schwedenhaus stand vorne ein Sofa, eine Campinggarnitur, ein Grill, irgendwas, wo die Leute gefeiert haben und was ich halt toll fand, die haben frenetisch angefeuert. Also die haben nicht nur geguckt, sondern die haben wirklich jeden Einzelnen angefeuert da und das hat sich dann über die Radstrecke so fortgesetzt und wie gesagt, der Lauf, also die Radstrecke besteht aus der Ölandrunde und man kommt dann wieder aufs Festland, hat dann so 120 Kilometer stehen und dann geht es noch eine 60 Kilometer lange Schleife in den Norden von Kalmar, auch da überall, wo Häuser stehen, stehen Menschen und feuern an und zwischendurch gibt es noch quasi die Rückkehr zur Wechselzone, da wird nochmal dann, wenn man von der Brücke runterkommt, erst nochmal in den Ort gefahren um einen Kreisel, der auch ganz toll gebrandet ist und so und dann geht es wieder raus und da ist richtig Alarm und dann beim Laufen, wie gesagt, drei Runden, 13, etwas Kilometer plus, dass man den Innenstadtteil quasi vorher schon ein viertes Mal,
erlebt.
Man läuft quasi 2 Kilometer schon mal durch die Innenstadt und dann ab dem Ziel nochmal 3 Runden und sowohl in der Innenstadt ist richtig Stimmung, man läuft auch quasi 1 Meter neben dem Zieltor vorbei 3-mal, bevor man durch darf, man läuft durchs Stadion und dann geht es so in die nördlichen Vororte und da ist wirklich, das war krass, ja, das war laut, die Schweden können mehr als ABBA und Roxette, die können auch Mama Lauda ganz viel richtig schöne klassische Rockmusik, da stehen die irgendwie drauf, sehr, sehr laut, auch teilweise Hardrock und das ist auch keine Frage des Alters da, wir haben da Menschen gesehen, wo wir gedacht haben, boah, wie ertragt ihr den Sound, wahrscheinlich hatten sie Bach oder Vivaldi auf ihrem Hörgerät drauf und haben gar nicht gemerkt, was die Pfleger da auf die Hotbox gestellt.
Unterschätzt das nicht.
Nee, also das war wirklich richtig, richtig cool. Ein ganz großartiges Rennerlebnis, muss ich wirklich sagen. Also das ist wirklich so ein Ding, wer gerne Langdistanzen macht und eine Bucketlist führt, das gehört da drauf.
Na, verdammt, die wird immer länger. Ja, also, kann man nichts machen, egal. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Ja,
das und eben auch aus Deutschland, gut, wir sind ein bisschen verwöhnt hier aus Hamburg, sehr gut erreichbar. Ja, man fährt nach Fehmarn, fährt da auf Schiff. Also wer das längerfristig auf die Bucketlist stellt, der fährt irgendwann durch einen Tunnel. nach Dänemark und dann an Kopenhagen vorbei über die Brücke zwischen Schweden und Dänemark oder Dänemark und Schweden und dann sind es in Schweden nochmal so 4 Stunden. Wir haben erstmal noch einen Zwischenstopp gemacht, weil wir es nicht in einem Rutsch fahren wollten. Auch auf dem Rückweg haben wir einen Zwischenstopp gemacht und das ist ein tolles Reiseerlebnis auch. Man kommt in Schweden an und merkt, es ist super entspannt. Tempolimit 110, keiner fährt schneller. Und da merkt man schon, okay, jetzt kommen wir runter, Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir nicht zu weit runterkommen vom
Ende. Wollte ich gerade genau sagen.
Ja.
Genau, denn das Genießen und das Erleben ist ja das eine, aber wir müssen natürlich auch trotzdem über die Ergebnisse reden.
Ja.
Vor allen Dingen auch erstmal einmal nochmal, um es hier vollständig zu machen, natürlich um die der Profis, wir haben es angesagt, es geht natürlich darum, noch den letzten Slot sich zu sichern.
Ja. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Profirennen spielt da auch keine große Rolle. Da gab es eine Profi-Wechselzone, es war ein Profi-Frauenrennen in diesem Jahr. Es fehlte die ganz, ganz, ganz große Prominenz, wenn man mal von Chelsea Sodaro, die ja Hawaii schon gewonnen hat, absieht, die nur validieren musste. Aber ich fand auch so diese Profi-Wechselzone, die war so ein bisschen lieblos an den Rand der Wechselzone gestellt. Und auch so die Athleten, wenn wir untereinander gesprochen haben, das Profirennen war eigentlich nicht wirklich präsent für uns. Ich fand es einmal präsent, weil sie alle einmal an mir vorbeigezogen sind. Mein Sohn ist 30 Kilometer lang vor Chelsea Sodaro gelaufen. Das konnte ich nicht. Ja, also ich habe dann nochmal die drei Deutschen, die im Rennen waren, gesehen, die sind alle an mir vorbeigeflogen. Also ja, es hat auch mit stattgefunden, aber es war nicht, ich glaube, für die Leute, die nach Kalmar fahren, die das so als Lieblings-, als Bucket-List-Rennen haben, ist es nicht so wichtig.
Das glaube ich tatsächlich auch, aber natürlich gucken wir da natürlich auch noch mit einem anderen Blick drauf. Ne? Wir haben natürlich euch verfolgt, aber wir mussten natürlich auch gucken, wer sichert sich den letzten Slot. Und jetzt sagen wir es einfach nochmal so, also du hast Chelsea Sodaro angesprochen, für sie kam es ja nur darauf an, in das Ziel zu sehen, ins Ziel zu kommen.
Unter kompetitiven Bedingungen, ja,
natürlich.
Und ich sag mal, ein dritter Platz, Haken dran, da wird, glaube ich, der Stempel kompetitiv geraced, gerne vergeben.
Genau, und jetzt geht natürlich die Spekulation los, das war natürlich auch trotzdem mit deutlich Abstand zur Siegerin Katrin Gräsborg-Christensen, die Dänin, die schon qualifiziert war, aber trotzdem hier gewonnen hat. Und jetzt haben wir eine seltsame Reihenfolge gemacht, aber zweite wurde Marlene de Boer und die hat den Slot genommen. Das heißt, das ist der letzte Slot, die Liste ist komplett. Und du hast die Deutschen angesprochen, Katharina Wolf, Lisa Gers, Johanna Ahrens. In dieser Reihenfolge sind sie reingekommen, 4, 5, 6. Ohne Fahrschein, keine weitere Qualifikation.
Was für Katharina Wolf auch bedeutet, es war ihr letztes Rennen. Weil sie hätte, glaube ich, den Slot gerne genommen, aber den gab es nicht. Und von daher hat sie ihre Karriere mit einem würdigen, wunderbaren Rennen beendet.
Ja. Das ist der Stand und ja, damit ist es komplett, aber richtig interessant wurde es ja vor allen Dingen auch deshalb, weil eine besondere Slotvergabe anstand.
Ja, eine ganz besondere Slotvergabe. Weltpremiere und zwar doppelt.
Ja.
Zum einen also Paul Kaye als Sprecher, der südafrikanische quasi Ironman-Chefsprecher inzwischen, der in die Fußstapfen von Mike Rayleigh getreten ist, der hat es so glaubhaft mehrfach betont, es gab es wohl noch nie, dass man sich bei einem Ironman für zwei Weltmeisterschaften qualifizieren konnte. Ja, es war die Doppelslot-Vergabe für Nizza Kona 25 und für das erste neue gemeinsame Kona 26. Veranstaltet wurde es umgekehrt, das heißt, es gab zunächst die neue Slotvergabe für die Ironman-Weltmeisterschaften 26 mit Einführung des Kona-Standards. Das war die zweite Weltpremiere. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich versuche es so kompakt zu machen wie Paul Kaye.
Ja.
Ja, es gibt in jeder Altersklasse, wo es Finisher gibt, gibt es erstmal einen Slot, der dem Sieger angeboten wird. Wenn der Sieger nicht will, geht er an den zweiten. Wenn der nicht will, an den dritten. Männlich und weiblich jeweils. Und wenn auch der dritte oder die dritte nicht will, geht dieser Slot in den Performance Pool. Und so wie ich es mitbekommen habe, wir werden das nochmal detaillierter berichten auf trimark.de oder im Video und oder im Video. So wie ich es mitbekommen habe, wurden von diesen Top 3 Altersklassen-Slots 3 nicht angenommen. Ja, da hast du natürlich dann auch höhere Altersklassen. Zum Beispiel der älteste Finisher, ein Niederländer, der hat gesagt, ich bin verhindert, ich nehme den Slot nicht. Dann ist der Slot aus der Altersklasse quasi wieder frei, geht in den Performance-Pool. Und dann wird eben diese Liste gebildet, über die wir mehrfach gesprochen haben, wo jede individuelle Finisher-Zeit mit dem Kona-Standard verrechnet wird. Der Kona-Standard nochmal ist die Durchschnittszeit der Top 20% jeder Altersklasse in jedem Geschlecht der letzten 5 Austragungen der Ironman-Weltmeisterschaften in Kona.
Das ist ein schöner Satz, den muss ich mir merken, damit man den nochmal sagen kann. Der hatte nämlich alles drin, was man braucht.
Ja, also das ist erstmal wichtig zu wissen. Und dann gibt es quasi 2 Ergebnislisten. Einmal die mit den absoluten Endzeiten und dann die verrechnete, ja, wo eben auf jede Endzeit der jeweilige Faktor für die Altersklasse reingerechnet wird. Und da haben wir dann einen Gesamtsieger, und da bin ich besonders stolz drauf, Altersklasse M 65 bis 69, Race Time 10 Stunden 38 und dann gibt es die Age Graded Time, die eben mit diesem Faktor verrechnet ist und diesen Rechner, den findet ihr auf trimark.de. Schaut mal auf trimark.de Kona Standard, googelt trimark.de Kona Standard, wir stellen den Link, wenn ich es nicht vergesse, auch nochmal in die Shownotes. Das ist eben der Umrechnungsfaktor und dann werden aus diesen 10 Stunden 38 Minuten und 11 Sekunden 8:01:58. Das ist die Gesamtsiegerzeit, altersklassenbereinigt, des Ironman Kalmar. Das ging an Trausti Gunnarsson aus Island, Altersklasse M65. Sagt euch jetzt fast nichts wahrscheinlich. Ich kann mit Stolz sagen, das ist einer von uns, der ist in der Community von Power & Pace, trainiert nach den Qualifier-Plänen und wohnt in Regensburg.
Ja, sehr coole Kombination insgesamt. Ja. Und herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Das muss man nämlich auch erstmal von sich sagen können. Ich bin der Erste sozusagen, der darüber den Slot klar gemacht hat. Ja, und dass er natürlich nach den Plänen aus unserer Community trainiert, das freut natürlich umso mehr. Wir wussten schon immer, dass die schnell machen, aber jetzt haben wir es auch hier ein weiteres Mal. Wir hatten schon einige Qualifier für die Weltmeisterschaften, aber hier der Gesamtsieg auch.
Ein super sympathischer, netter Kerl, der auch unser Campingplatz-Nachbar war durch Zufall. Und ja, das war schön. Also ich lese nur mal vor jetzt, wie sich die Altersklassen in diesem Kona-Standard-Ranking zusammenstellen. Platz 1 M65, Platz 2 M50, M50. F55, M40, M25, M50, F25, F55, M50, M50, M18. Und dann der erste M30, wenn ich das sehe. Und das ist eben die Besonderheit Race Time 8:26:39, Age Graded Time 8:26:39. Nämlich diese Altersklasse M30 ist die schnellste gewesen im Schnitt in Kailua Kona bei den letzten 5 Männeraustragungen. Das heißt, die hat den Umrechnungsfaktor 1.
Richtig.
Ne? So, ich glaube, je häufiger man darüber spricht und das hört, desto mehr versteht man das. Und dann wird eben nach dieser Liste durchgegangen, wer will nicht. Und es fing dann aber nicht an mit Trausti Gunnarsson, denn der hat seinen Slot genommen als Altersklassensieger.
Ja.
Ne? Das heißt, alle Altersklassensieger, die werden schon gar nicht mehr aufgerufen. Oder
das ist klar, die sind ja schon bedient sozusagen. Genau. Und die Slots gibt es ja dann auch nicht mehr. Die sind ja schon genommen.
Genau. Und auch wenn ich jetzt vorher Nein gesagt habe, kann ich nicht jetzt hier Ja sagen, weil ich nicht mehr aufgerufen werde. Wenn ich aber vorher, wenn ich Zweiter in meiner Altersklasse bin und der Erste den genommen hat, bin ich natürlich als Zweiter der Erste, der aufgerufen wird.
Ja.
Ne? Wenn alle 3 abgesagt haben, ist dann quasi der Vierte der Erstmögliche. Und das Besondere ist, dass diese Liste nicht öffentlich ist. Das heißt, es ist für alle super überraschend. Man kann natürlich jetzt viel Rechenarbeit
anstellen.
Man kann
viel rechnen, da hilft auch unser Rechner.
Da hilft auch unser Rechner, ja. Ich habe auch gesehen, im Publikum saßen Leute, Deutsche, die unseren Rechner offen hatten und dann immer mal geguckt haben, jetzt wird der aufgerufen, welche Zeit hatte der, was bedeutet das umgerechnet, was ist meine Zeit umgerechnet.
Ja, ne? Ja genau, da muss man dann tatsächlich den Rechner schwingen und einmal das eingeben und dann sieht man, was die eigene Zeit wert ist.
Ja, kleines Beispiel, wir haben oft genug drüber gesprochen, ich war mit meinem Sohn am Start und wir haben gesagt, okay, wir nehmen mal so ungefähr 10 Stunden als Maßstab. Bei diesen 10 Stunden wäre meine Zeit in der Altersklasse M50 vergleichbar mit einer 43 Minuten schnelleren Zeit in der Altersklasse M18. Ja.
Ja.
Am Ende waren es 50 Minuten Unterschied, die mein Sohn schneller war. Also ich habe auch im Age-Graded-Ranking schlechter abgeschnitten als er, was heißt schlechter? Wir waren beide gut, ne? Aber ich stehe auch nicht nur in der realen Zeit.
Ja, du hast das Familienduell verloren. Sag mir, wie es ist, Frank.
Ja, ja. So. Ja.
Warum und wieso, das hört ihr an anderer Stelle.
Genau. Ich würde gleich nur noch eine Sache erzählen, weil es mir noch um andere Dinge ging da. Aber um auf diese Slotvergabe nochmal einzugehen, ich habe damit gerechnet, dass, wenn die Slots für die Altersklassen Sieger, zweiten, dritten erstmal weg sind, dass es danach sehr schnell geht. Ja, weil es gab 40 Slots. Man glaubt, dass es ungefähr so 25 Altersklassen sind in einem durchschnittlichen Rennen, je nachdem, wie viele höhere Altersklassen noch belegt sind.
Genau, die sind ja nicht immer an. Ne?
Das heißt, wenn 25 schon mal darüber weggehen, dann bleiben noch 15 über und dann wird die Liste durchgelesen und die 15 gehen schnell weg. Jetzt sind übergeblieben 22, das heißt 18 Slots sind an Top 1, 2 oder 3 in den Altersklassen weggegangen, dann blieben 22 über und dann hat es sich aber echt gezogen. Diese ganze Slotvergabe hat schon mal eine ganze Stunde gedauert. Es war für alle neu, es wurden relativ wenig Frauen aufgerufen. Ich habe eben die Liste vorgelesen, da waren ja Frauen
drin. Da waren schon welche dabei, ja.
Ja, aber das waren alles Altersklassensiegerinnen, die ihren Slot genommen haben. Das heißt, die wurden gar nicht mehr aufgerufen danach. Die waren schon weg, die Slots.
Okay.
Ja, das heißt, ja, ich habe irgendwann zu Paul Kay so aus dem Publikum gesagt, Paul, wo sind die Frauen? Er guckte mich so ratlos an und sagte, das ist das neue System, ich warte auch drauf, dass ich mal einen aufrufen darf. Ne? Aber es ist eben so, ja, am Ende sind es dann doch wieder deutlich mehr Männer, die zum Zuge kommen. Das muss man sich, glaube ich, so erklären, dass der Anteil der Frauen irgendwie so, ja, immer irgendwie 15-20% ist, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ja. Das heißt, du hast auch bei den Hochperformern nur 20% Frauen. Und das heißt, du hast natürlich viel mehr leistungsorientierte Männer als Frauen. Es spiegelt sich in diesem Ranking genauso wieder, dass eben, und dann sind eben viele von diesen Frauenslots schon weg an die 1, 2 oder 3. Das heißt, das ist wie bisher so, dass von den nachfolgenden Athleten mehr männliche dabei sind. Mhm. Plus, wir hatten in diesem Rennen von Kilometer 50 bis 150 Gegenwind und ich glaube einfach, dass den Frauen, die ja tendenziell eher leichter sind, mehr zu schaffen macht.
Ja, weil das muss man sich dann ja wieder auf den Schirm holen, am Ende dann tatsächlich alle gegen alle antreten in diesem Performance-Pool.
Ganz genau so. Ne? Also wir werden das nochmal auflisten, wer jetzt die Slots bekommen hat für Kalmar. Ich war dabei und kann es machen und habe auch ein Video und da habe ich auch meine Freude dran.
Sehr schön. Und dann bin ich auch wirklich auch nochmal gespannt. Das muss man dann natürlich, man braucht wahrscheinlich ein paar Rennen, um auch Rückschlüsse ziehen zu können, ja, und so weiter. Würdest du aber jetzt so sagen, aus dem ersten Eindruck ist es nicht so wahnsinnig viel passiert, wenn du sagst, es hat gedauert und wurde auch ein bisschen durchgereicht, oder?
Ja, also ich sag jetzt mal, ich nehme mal meinen Sohn als Beispiel. Der war knapp Top 100 im Gesamtergebnis und nach dem Age-Graded Ranking 171. Weil natürlich dann sein Umrechnungsfaktor nicht so groß ist. Da kommen dann die anderen Altersklassen, da ist der Umrechnungsfaktor größer. Die ziehen dann quasi an ihm vorbei, auch wenn sie im Rennen hinter ihm waren. Und mit Platz 170 war er immer noch eine halbe Stunde hinter dem letzten Qualifier. Ja, das heißt, und wir haben andere Rennen gehabt, ich glaube, wir werden es sehen, wenn wir es auswerten. Es ist zwar viel durchgereicht worden, aber die Leistung, weil dieses Durchreichen, das ist dann mal die eine Altersklasse, mal die andere, mal die nächste.
Ja, genau.
Ich glaube schon, dass die, dass das, was wir prognostiziert haben, dass man insgesamt doch viel weiter oben stehen muss in seiner Altersklasse als bisher, dass sich das bewahrheitet. Das gucke ich mir mal an.
Ja.
Ne?
Das werden wir schön rausrechnen.
Genau. Dann gab es im nächsten Schritt noch die Slotvergaben für Kona und Nizza dieses Jahres. Das fing an mit Kona, nur 20 Plätze für die Frauen. Aber vorher sind ja schon viele Slots weggegangen für Kona nächstes Jahr.
Ja.
Das heißt, von denen, über die wir gerade gesprochen haben, die hochambitioniert sind, sind schon welche mit Kona nächstes Jahr bedient gewesen und ob du nun an diesem Tag einmal roundabout 1500 Euro oder zweimal ausgibst, plus den ganzen Reisekosten, die sich anschließen, wenn du das eine Kona sicher hast und sagst, okay, ich habe jetzt Zeit, ein Jahr und so, und das vielleicht schon genommen hast. Also von diesen 20 Slots sind am Ende alle weggegangen, aber auch nur über den Aufruf von Paul Kay gibt es noch wen. Mhm. Und noch krasser war es dann bei den Männern. Die Halle wurde immer leerer nach stundenlangen Slotvergaben. Es gab 65 Nizza-Slots für die Männer mit 4 Wochen und einem Tag Unterschied zum Kalmar-Rennen. Das ist schon sehr sportlich, wenn man das machen will. Und Paul Kay hat dann gefragt, sollen wir es machen wie immer? Das heißt, ich rufe hier ganz viele Namen auf und wir sitzen hier noch 2-3 Stunden. Oder möchten mal alle aufstehen, die nach Nizza fahren wollen würden? Dann sind einige Leute aufgestanden, Paul hat durchgezählt, es waren 37, mein Sohn haben wir auch noch überredet bekommen, er ist Nummer 38 dann gewesen und es sind fast die Hälfte der Nizza-Slots liegen geblieben in Kalmar.
Ja, also das ist dann letztendlich der Haken an das Kapitel, kann man sagen.
Ja.
Ja, ne? Ja. Das ist das, was letztendlich ja dazu geführt hat, dass 2026 wieder beide Geschlechter auf Hawaii sind, dass eben diese Nizza-Slots nicht so in dem Maße weggegangen sind, wie das auf der Hawaii der Fall war und auch wieder sein wird. Und von daher, ist das jetzt fast Geschichte.
Genau. Das ist ein Kapitel, was sich abschließt, um ein neues zu eröffnen, was so ein bisschen wieder die Rückkehr zum alten Modus dann bedeutet. Denn es gibt im nächsten Jahr diese eine Weltmeisterschaft auf Hawaii für alle, ein Renntag. Ja.
So ist es.
So ist es.
Ne? Genau. Das ist jetzt auch, finde ich, ja, ab jetzt ist das dann wieder so die Zukunft. Jetzt wissen wir erstmal, wer das nächste Rennen macht und das steht jetzt erstmal im Vordergrund. Ja. Der ganze Hype, so dieses Parallele ist jetzt vorbei, sondern man kann sich jetzt wieder wirklich auf die Weltmeisterschaften konzentrieren, die jetzt anstehen.
Genau, ich hatte ja meinen Flug nach Nizza schon vorher gebucht, inklusive Radtransport. Ich habe den Slot nicht angenommen. 1.460,23 €. Wäre jetzt auch zweimal in die Familienkasse gewesen, habe ich gesagt, okay, das war jetzt der Generationenwechsel, jetzt soll Jonas mal ran. Aber ich freue mich drauf, in Nizza zu arbeiten bei der letzten Ironman-Weltmeisterschaft da in Frankreich und glaube auch, 4 Wochen wäre jetzt sportlich. Also um es ganz kurz zusammenzufassen, wie gesagt, ausführlicher machen wir das nochmal an anderer Stelle. Ich bin besser geschwommen als erwartet mit 1:03 mit wenig Aufwand im Vorfeld. Hab eine Radfahrt gehabt, die sehr viel desolater war, als sie in der Radzeit von 5:12 dann aussieht. Es war immer noch ein Schnitt von 34,7, aber ich bin, wie gesagt, das werden wir an anderer Stelle analysieren, bin mit meiner Leistung Entwicklung, die immer weiter bergab ging, überhaupt nicht zufrieden. Habe keine Erklärung dafür. Es passte nicht zu meinen Trainingsergebnissen. Ich hatte Verpflegung an Bord. Es war irgendwie nicht mein Radfahren. Dafür bin ich mit meinem Marathon wieder super zufrieden. Ich bin bei meiner 13. Langdistanz zum ersten Mal einen Marathon wirklich richtig konstant durchgelaufen. Mit einem ganz
so
kleinen,
lange dauert das also, verdammt.
Ja, ne, unter 4 Stunden dann noch gelandet mit 700 etwas Laufkilometern in diesem Jahr. Also da bin ich richtig happy mit. Ich habe auf den Moment des Einbruchs gewartet und der kam dann erst 8 Kilometer vor dem Ziel, aber auch nur im Kopf. Der mentale Aufwand wurde immer größer und diese Scheißquälerei ging sehr spät los. Aber ich konnte auch darunter das Tempo noch halten, wo ich Zeit verloren habe, war, weil ich dann mir ein bisschen mehr Zeit für Verpflegungsaufnahme genommen habe. Aber ich bin den Marathon durchgelaufen, außer an den Verpflegungsstellen und das in einem konstanten Tempo. Da bin ich sehr stolz
drauf. Ja, das kannst du auch sein. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu und das ist auch wirklich, das ist das Ziel. So, ne? Ja. Wir wissen das selber, es ist dir nicht immer vergönnt, mir war es noch nie vergönnt innerhalb einer Langdistanz. Da kam immer irgendwann der Einbruch. Also das ist schon mal so ein Ziel. Wenn einem das gelingt, da hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht.
Ja, und ich möchte jetzt einen kleinen Ausflug machen in eigener Sache, aber in einer Sache, die euch alle betrifft, ja, und ich sag mal so, die nächsten 5 Minuten dieses Podcasts könnten vielleicht die wichtigsten in eurer Podcast-Historie bei uns werden. Und zwar haben wir heute den 19. August 2025 und genau vor einem Jahr, am 19. August 2024, stand ich völlig zerstört auf dem Hamburger Rathausmarkt. Das kennen einige von euch, wenn sie gerade einen Ironman gefinisht haben. Bei mir hat es einen anderen Grund. Ich kam gerade aus der Radiologie am Rathausmarkt, einer großen Hightech-Praxis, und hatte kurz zuvor die Diagnose gehört, dass ich eine fette koronare Herzkrankheit habe. Hm. Vorgeschichte, im letzten Jahr jetzt muss ich gerade überlegen, mein Ziel im letzten Jahr zum Saisonstart war, einen Marathon zu laufen im Mai und eine Langdistanz im Sommer zu machen in Schweden, den Laponia-Triathlon, ja, der dann am Ende ausgefallen ist, aber den ich zuvor schon abgesagt hatte, weil dieser Marathon so desolat war. Um mich darauf vorzubereiten, bin ich im Februar zum Athletikum der Uniklinik gegangen, hier, um mich mal einmal durchchecken zu lassen. Und bin durch Zufall bei einer Sportkardiologin gelandet, die nichts gefunden hat. EKG, Belastungs-EKG, sogar ein Herzecho, alles war wunderbar. Ich war da hingegangen, um mal wieder ein Check-up zu machen, und weil ich vorher Corona hatte, um Weihnachten rum, Silvester, einfach mal wissen wollte, kann ich mich belasten. Ja. Nach diesen Ergebnissen alles tipptopp. Außer, dass ich einen Blutwert habe bestimmen lassen, der nicht zur Routine gehört. Auf diesen Blutwert bin ich gekommen, weil ich ja mit Caroline Rauscher zusammenarbeite, die auch jetzt mich wieder wunderbar verpflegt hat für den Ironman Kalmar mit Pampe und Regi und allem drum und dran. Aber die hat eine Blutliste, die sie ihren Profiathleten, die sie auch in der Sporternährung berät, mitgibt. Und da steht ein Wert drauf, der heißt Lipoprotein A oder klein LPA. Ja. Und dieser Blutwert gehört zu keiner Routine. Den sollte aber jeder erwachsene Mensch einmal in seinem Leben bestimmen. Und zwar ist dieses Lipoprotein A verwandt mit dem sogenannten bösen Cholesterin, dem LDL-Cholesterin. Low-Density Lipoprotein, also das ist verwandt damit, aber dieses normale Cholesterin, das kann ich beeinflussen über meinen Lebenswandel, indem ich eben mich gesund ernähre, Sport treibe und so weiter. Oder auch Medikamente nehme. Lipoprotein A hat man oder hat man nicht. Das ist genetisch determiniert. Und jetzt hört mir gut zu, 20% der Menschen haben das erhöht. Ich bin einer davon. Man hat so, gesunde Menschen haben so einen Wert von 5. Und wenn man so sagt, wenn es über 20 oder 30, ich glaube die Einheit ist Milligramm pro Deziliter Blut oder so, wenn es über 20 oder 30 geht, dann hat man eine erhöhte Gefahr, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden. Ab 20 oder 30, mein Wert war 130.
Ja, also volle Pulle, und du musstest tatsächlich 50 Jahre alt werden, um das überhaupt davon je gehört zu haben, quasi.
Ein
das
reiner Zufallsfund. Ja. Der Wert geht so langsam mehr durch die Medien, ja, weil, wie gesagt, es ist so ein bisschen kohortenabhängig, so in Mitteleuropa 20% der Menschen haben diesen Wert erhöht. Wenn dieser Wert erhöht ist, ist das eben ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, weil, wie gesagt, er hat eine Verwandtheit mit dem schlechten Cholesterin. Das bedeutet, da lagern sich auch mal Blutfette in Form von Plaques in den Gefäßwänden ab. Und mir wurde damals nur gesagt, Herr Wechsel, lassen Sie mal bei Gelegenheit Ihre Halsschlagader schallen. Ja, das ist eine relativ einfache Untersuchung. Ultraschall, wird einmal die Halsschlagader abgefahren. Und ich habe da erst gar keinen Termin gefunden und habe das so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und war dann irgendwann diesen Wert habe ich bekommen im Februar, war dann im Mai mal bei einer Kardiologin, und hat dann meine Halsschlagader geschallt, und es dauerte länger und länger und länger, und dann sagte sie auch, ja, ich habe genau hingeguckt, weil sie haben dicken Plak in der linken Halsschlagader. Ja. Ich, der nie im Leben geraucht hat, der immer Sport getrieben hat, der sich einigermaßen vernünftig ernährt, der noch nie im Leben einen Tropfen Alkohol angerührt hat, da war ich so ein bisschen perplex. Ne? Und dann schlossen sich weitere Untersuchungen an, vor allen Dingen erstmal zwei Stück. Das eine war ein Ultraschall der peripheren Arterien, also Halsschlagadern haben wir gemessen. Dann ging es noch einmal zu einem Spezialisten, der quasi ab Herz abwärts bis in die Fußspitzen sich alles angeschaut hat, und der sagt, ja, kommen Sie nochmal wieder. So in 20 Jahren, aber da bin ich in Rente, da ist alles in Ordnung. Und dann habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, und da stand aber als weitere Untersuchung an ein Angio-CT nennt sich das. Das ist eine relativ aufwendige Untersuchung, wo man eben in einer Computertomographie-Röhre liegt und man bekommt zwei Medikamente gespritzt, einen Beta-Blocker, damit das Herz schön langsam schlägt, damit die Bilder schärfer werden. Und ein Nitro-Spray, das kennen Herzpatienten, das erweitert die Gefäße. Ja, dass man einfach die Gefäße weit macht, das Herz langsam schlägen lässt und gucken kann, gibt es da irgendwelche Engstellen am Herzen. Und die gab es massig. Hm. Ja, da stehen dann im Befund drin Worte wie Hochrisikoplak. Der Kardiologe sagte mir, ja, ob sie jetzt ein Stent gelegt bekommen müssen oder nicht, das muss der Radiologe sagt das, das muss der Kardiologe entscheiden. Stent ist quasi so eine Röhre, die über die Leiste bis ins Herz geschoben wird, sich dann in den Herzkranzgefäßen auffaltet, um das Herzkranzgefäß wieder weit zu machen. Also das war heute genau vor einem Jahr ein ziemlicher Schocker und ich habe gedacht, ich kann nie wieder Sport machen.
Ja. Na? Und du hast es mit uns geteilt, weil wir haben auch dich alle angeguckt und haben gesagt, so, ja, nee, haben wir auch alle noch nie von gehört. Also ich glaube, wir können sagen, wir haben, glaube ich, alle diesen Test gemacht. Zum Glück war niemand sonst betroffen. Also wir gehören eben nicht zu diesen 20%. Ja. Aber auch da kann ich aus eigener Erfahrung dann sagen, das ist schon im ersten Moment ein komisches Gefühl sozusagen, das dann zu machen. Aber man muss es ja tun, man muss es ja wissen. Und wir waren alle selber ziemlich überrascht, dass wir auch davon noch nie gehört hatten.
Ja.
Meine Ärztin zum Beispiel hat dann genickt, ja, ist eine gute Idee, können wir machen. Mhm. Vielleicht, wie dann dazu kamst, dass du jetzt einen Ironman gefinisht hast, noch einmal, warum glaubst du, ist das keine Standarduntersuchung, wenn man sagt, ich will einen Check-up machen?
Also es wird von der Europäischen Kardiologen Vereinigung empfohlen, das sehr schnell zum Standard zu machen. Ja, jetzt gab es im letzten Jahr hier Lauterbach sein gesundes Herzgesetz und so, warum es da noch nicht drin ist, ich weiß es nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, auch wenn es kein Standard ist, lasst es machen und wenn ihr es selber bezahlen müsst, dieser Wert kostet 20,11 Euro.
Ja.
20,11 Euro. Und ich werde jetzt nächste Woche 51, das war 6 Tage vor meinem 50. Geburtstag. Das war im Nachhinein mein.
Ja, yeah, yeah, es ist das Ding. Und
es war mein wichtigstes Geburtstagsgeschenk für einen Geburtstag, ja.
Ja, yeah, weil mit allem, was du vorhattest und so weiter, wenn wir bei Real Talk sind, es hätte jedes Rennen dein letztes sein können.
Danach. Es hätte jedes Training mein letztes sein können, weil das Risiko war verdammt hoch und verdammt groß und ich habe danach auch echt Schiss gehabt. Ich habe, wie gesagt, dieser Marathon im Frühjahr, der war schon desolat. Das hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun gehabt. Das war einfach mangelnde Vorbereitung. Aber mit diesem Wissen, so unvorbereitet in so ein Ding reinzugehen, oh, was hätte da passieren können?
Ja.
Was hätte da passieren können? Oder mein Doppelwumms ein paar Jahre vorher, 2 Jahre vorher hier hintereinander Rot-Frankfurt zu machen und so. Und nun stand ich da mit dieser Diagnose. Ich habe verkalkte Herzkranzgefäße. Man darf das nicht verwechseln. Koronare Herzkrankheit, das sind Koronargefäße, das hat nichts mit der Corona-Infektion zu tun, ja? Das wird oft verwechselt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich kamen dann auch einzelne Kommentare, ja, der ist ja auch geimpft, ja, aber ich habe auch zweimal Corona gehabt, aber diese Entwicklung, die zu diesem Stadium geführt hat, die ist viel älter, als wir 2019 das Coronavirus irgendwo entdeckt haben, ja, also und ich kann nur sagen, macht das und macht es früh. Ja, mein Bruder hat die gleichen Werte, ist aber 7 Jahre jünger und der hat noch keinerlei Befund. Ja, der hat einfach diese 7 Jahre Vorsprung. Hätte ich jetzt die letzten 10 Jahre anders gelebt, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Und dieses anders Leben heißt, wenn man schon dieses Lipoprotein hat, was man nicht beeinflussen kann über Bewegung, über Ernährung, auch noch nicht über Medikamente, da gibt es zum Glück Entwicklungen gerade, dann sollte man sein sonstiges Cholesterin im Griff haben. Und auch das scheint bei mir familiär ein bisschen erhöht zu sein. Dafür nehme ich jetzt eben alte Leute Medikamente. Ich habe so eine Pillenbox montags bis sonntags. Ich nehme jeden Tag eine Aspirin, 100, eine 100er, und dann nehme ich jeden Tag eine Ezetimib. Die sorgt dafür, dass Cholesterin, was ich über die Ernährung aufnehme, gar nicht erst über den Magen-Darm-Trakt ins Blut kommt. Und dann nehme ich ein klassisches Statin. Bei mir Rosuvastatin, da gibt es verschiedene super erforschte Medikamente. 8 Millionen Deutsche nehmen Statine und die sorgen eben dafür, dass dass die Blutfette sonst in den Griff bekommen. Und ich war dann bei der Kardiologin, die sagte, ja, auch mein LDL war zu hoch, das lag irgendwo bei 140, das schlechte Cholesterin. Und sie sagte, wir müssen jetzt mit aller Gewalt versuchen, irgendwie unter 75 zu kommen. Also von 140 auf unter 75 war das Ziel. Und nach 6 Wochen war ich in 2 Messungen bei 41 und 46. Voll im grünen Bereich. Und mit diesen Werten, und darum kann ich das jetzt wieder alles machen, mit diesen Werten weiß man eben, die Plaques, die da sind, die sich in der Regel nicht sonderlich weit zurückentwickeln, die wachsen nicht auf der einen Seite, die werden nicht größer und zum anderen ist der Haupteffekt, die stabilisieren sich. Das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass einer dieser Plaques mal abreißt und dann quasi in die Blutbahn, in die immer kleiner werdenden Gefäße reinläuft und dafür sorgt, dass eins dieser Gefäße verstopft wird, was eben bedeutet Schlaganfall oder Herzinfarkt. Ja, also ich habe jetzt mit diesem Wissen und dieser Medikation und auch einer sehr bewussten Ernährung inzwischen, ich esse kein rotes Fleisch mehr, ich versuche Zucker zu vermeiden, ich versuche Fructose zu vermeiden, besonders abends, weil das nachts verstoffwechselt wird und Richtung Blutfette sich weiterentwickelt. Ich lebe bewusst danach und ich habe kein höheres Risiko als du, der dieses Lipoprotein A nicht hat, oder andere Menschen auch.
Ja. Ja?
Und ich habe dann noch weitere Untersuchungen gemacht, nochmal ein Stressecho, wo ich so auf der Seite auf so einem Liegefahrrad lag und mein Herz eben unter Belastung nochmal durchgeschaltet wurde. Und eine sehr unangenehme Untersuchung, ein Stress-MRT, da liegt man wieder in einer Röhre, in einer MRT-Röhre und bekommt... Die ist sehr eng, also man darf da keine Klaustrophobie haben und man bekommt dann noch zusätzlich sowas Ähnliches wie Adrenalin gespritzt, damit das Herz richtig, richtig arbeitet. Das heißt, man wird auch sehr unruhig und dann wird quasi im Takt der Herzfrequenz werden Fotos gemacht vom Herzen unter Belastung und da war eben nichts zu sehen, dass irgendwie das Herz in seiner Grundfunktion schon beeinträchtigt wäre dadurch. Und von daher, das war dann meine Freigabe, ich darf wieder Langdistanzen machen. Im letzten Jahr, ich war für Swala Swim auf Hawaii gemeldet, ich habe mich nicht getraut, da anzutreten, weil ich Angst hatte, auf dieses Meer rauszuschwimmen.
Naja.
Ja, und in diesem Jahr, ich habe 2 Trainingslager gemacht, ich habe jetzt nicht viel trainiert, aber so trainiert, dass ich sage, okay, ich bin gut vorbereitet für diesen Ironman Kalmar und ich kann wieder alles machen und weiß, worauf ich zu achten habe und habe das Ziel, wie mein Opa, der auch diesen Wert gehabt hat, was wir im Nachhinein wissen, 99 Jahre oder älter zu werden.
Ja, also das ist, finde ich, also ist eine echte Erfolgsgeschichte, weil es einfach innerhalb, du sagst es, ein Jahr ist es her und du hast es in den Griff gekriegt und deswegen, es ist jetzt mal ein bisschen länger geworden als 5 Minuten, ja. Aber das war es wert. Also wirklich einfach, dass man sich das bewusst macht und einem klar wird, man muss das im Blick halten und ich meine, da sind wir Männer vielleicht auch ein bisschen schlechter drin als manche Frau, die einfach sagen irgendwie so, ja, uns passiert schon nichts und ja, wir ziehen das jetzt halt einfach durch und so weiter, ist halt dumm, wenn man es macht.
Ja, ja, ich noch als kleine Randnotiz, ich war danach noch bei einem anderen Arzt, wie gesagt, ich bin 50 geworden, habe gedacht, jetzt machst du mal einen kompletten Check-up, war bei einer Darmspiegelung und der Arzt fragte mich dann, das Vorgespräch war eine Woche nach meiner Diagnose und der fragte dann, haben Sie Vorerkrankung? Sagte ich, ja, es ist noch neu für mich, ich habe eine Corona-Herzkrankheit und dann sagt er, ja, ich will Ihnen mal was erzählen. Der war ein bisschen älter als ich. Ich bin vor 6 Monaten, vor 6 Wochen, bin ich ein Radrennen gefahren und nach 16 Kilometern bin ich umgefallen mit Herzinfarkt und zum Glück sofort gefunden worden und so. Und es ist genau diese Geschichte. Und ich kann euch sagen da draußen, ich habe so vielen Leuten davon erzählt und es haben sich so viele testen lassen und es haben sich so viele gemeldet. Danke, Frank, ich muss jetzt zwar mein Leben lang Medikamente nehmen, aber du hast mein Leben gerettet.
Ja. Und also, das sind eben diese Fälle, von denen man immer wieder hört, ja, es ist jemand beim Volkslauf zusammengebrochen und war tot.
Ja.
Man weiß es dann nicht immer in dem Fall, aber ganz, ganz viele werden eben solche Fälle sein. Nie was geahnt, immer gedacht, alles ist in Ordnung.
Ja.
Und man hätte es wissen können.
Ja, also Lipoprotein A lässt sich nicht verändern durch Lebenswandel. Man hat es oder man hat es nicht. 20% der Bevölkerung haben es. Meine Geschwister haben es, meine Kinder zum Glück nicht. Lasst es testen. Lasst es testen bei der nächsten Untersuchung. Es kommt jetzt auf den Tag nicht an, aber vergesst es nicht. Wenn ihr mal wieder zum Arzt geht, sagt ihm, bitte bestimmt mein Lipoprotein A mit. Wenn er fragt, warum, dann sagt ihr, ich mache Sport. Ich habe darüber auch ein hohes Risiko. Das darf man auch nicht vergessen. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist kein Sport. Und dann gibt es so eine U-Kurve. Je mehr Sport ich mache, desto gesünder ist das für mein Herz. Und irgendwann geht diese Kurve aber wieder hoch. Und das ist der Bereich, wo viele von uns sich bewegen. Wir machen sehr viel Sport. Wir trainieren sehr intensiv. Ja, und da wird es wieder gefährlicher fürs Herz als in diesem Mittelmaß. Und ich bin mir sicher, ja, dass ich jetzt in den letzten 10 Minuten das ein oder andere Leben gerettet habe.
Sehr gut.
Behaupte ich einfach mal.
Ja, so. Das ist, wird so sein, wenn ihr denn folgt und euch untersuchen lasst.
Ganz genau.
Das müssen wir eh machen. Die Saison steht bald wieder an, die neue.
Ja.
Dann gehört das eh immer dazu, dass man fit an den Start geht.
Fit und regeneriert. Und jetzt mache ich mal den harten Cut und mache Werbung. Denn der zweite Werbepartner unserer heutigen Episode ist Feelslike. Und ich freue mich immer darüber, wenn wir darüber sprechen können, weil ich auch das eine oder andere Produkt von denen nutze. Da gibt es zum Beispiel den Muscle-Komplex. Das ist ein Komplex aus 31 Wirkstoffen, den man sich nach dem Training oder eben auch Wettkampf auf die beanspruchte Muskulatur aufträgt. Das sind dann besonders die Beine. Die merke ich heute auch noch. Es ist aber nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie schnell sich die Muskulatur dann wieder gesund und locker anfühlt. Kleine Randnotiz noch, Hauptnebenwirkung von Statinen ist Muskelschmerz, aber das kennen wir als Triathleten. Ich habe da keine, nicht mehr Probleme als vorher. Ja, der Muscle-Komplex wird inzwischen von fast allen deutschen Nationalmannschaften verwendet, von Top-Clubs wie Bayern München oder Real Madrid und auch vielen Ausdauersportlegenden. Patrick Lange nutzt es zum Beispiel, Richard Ringer oder Jan Stratmann. Das Ganze funktioniert nach einem besonderen Mechanismus und zwar setzt das Feelslike auf eine Wirkung über das Nervensystem der Haut. Verzichtet komplett auf Füllstoffe, das heißt, der Komplex besteht aus 100% Wirkstoffen, eben diese 31 Wirkstoffe. Da ist kein Alkohol drin, da ist kein Wasser drin und das macht eben den riesigen Unterschied. Die Anwendung geht sehr schnell, dauert keine Minute, einfach auftragen und dann wird eben über das Nervensystem der Haut ganz gezielt auf verschiedene Regenerationsprozesse angesteuert. Ich habe für euch einen 10% Preisvorteil auf feelslike.sport und zwar mit dem Code CL10. CL wie Carbonlaktat, CL10. Den Link und Code findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, das Ganze ist ein bisschen hochpreisiger, aber ihr bezahlt eben für die Wirkung und nicht für irgendwelche Füllmittel. Und wenn es euch nicht gefällt, gibt es eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das geht also wirklich komplett ohne Risiko. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Jo, so viel zu Kalmar, mehr zu Rennverläufen, Vater-Sohn-Duellen und so weiter, dann im Podcast von Power & Pace.
Absolut. Und du hast es aber ja gesagt vorhin, es gab einen weiteren Ironman, nämlich den in Kopenhagen, das Pendant, ne? In Kalmar, der letzte Slot für die Frauen, in Kopenhagen der letzte Platz für die Männer.
Ja, der hat sich bis in den Kalmar-Saalen übertragen. Und zwar saßen ja bei der Siegerehrung alle mit ihren Apps und haben ihren Kona-Standard hochgerechnet und immer wieder auch aufs Live-Tracking von Kopenhagen geschaut. Und da gab es eigentlich zwei Personen, über die man geredet. Nein, drei. Ein superschneller Age-Grupper, ein Finn-große Fräse. Und der ominöse 90-Jährige.
Ja, vielleicht fangen wir einmal von hinten an. Der ominöse 90-Jährige, erzähl uns, was war da los?
Ja, da gab es eben in der App diese ganzen Altersklassen und gab es noch die Altersklasse 90 plus, nachdem davor eine gewisse Lücke war. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist oder ob der nicht dann hätte in die höchste besetzte Altersklasse gemusst, keine Ahnung. Aber da war jemand feilschnell unterwegs. Es war ein Datenfehler.
Ja.
Es gibt nicht diesen 90-Jährigen, der da irgendwie, ich hab's nicht mehr im Kopf.
11 Stunden irgendwas oder sowas.
11 Stunden irgendwas, ne? Und wir sind auch nach Kopenhagen gefahren und ich habe Anrufe bekommen, schafft ihr es noch, den 90-Jährigen zu sehen irgendwie? Nein, es gab diesen 90-Jährigen nicht, es war ein Datenfehler, es gab diesen Athleten, aber die Altersklasse war einfach nicht richtig erfasst.
Die Geschichte wäre gut gewesen, aber
die wär großartig
gewesen. Es hat uns dann auch so ein bisschen geholfen, ne? Dass ich habe den Namen, der bei uns immer in Fachkreisen nur der alte Japaner heißt irgendwie, der Mitte 80 ist.
Ja.
Das ist schon ein enormes Phänomen und 90 plus, da haben wir dann auch gedacht, na, und wir haben noch nie von dem gehört, das können wir uns nicht vorstellen. Und so war es dann am Ende auch. Also das war der ominöse 90-Jährige, aber dann hast du natürlich gesagt, ging es noch um zwei und ein Name war der des Siegers natürlich, Finn Große Fräse aus Deutschland, sichert sich seinen zweiten Ironman-Sieg.
Ja, nachdem es wohl zwischendurch so aussah, als wenn er sich nur seinen zweiten Platz sichern wollte. Ich habe aus dem Auto dann mit Björn Giesmann, mit seinem Coach und eurem aller Coach gesprochen und er sagte, ja, er war auch, es ging dann irgendwo drum um Absicherung und Finn lief vorbei und sagte, ja, das gebe ich nicht her, den hole ich mir noch. Ne? Also es war ein super knappes Rennen und ein deutscher Athlet, dessen Name man sich, glaube ich, gut merken kann, weil er so besonders ist,
ja.
Weil er manchmal auch falsch ausgesprochen wird, aber der jetzt in kurzer Zeit seinen zweiten ersten Ironman-Sieg eingefahren hat, indem er vorher schon Klagenfurt gewonnen hat und dazwischen noch einen sechsten Platz in Rot.
Ja, und nicht nur diese Zahl ist beeindruckend, sondern eine weitere. Er hat das Ganze nämlich in 7 Stunden, 27 und 34 Sekunden hinter sich gebracht.
Ja.
Und ist damit der schnellste deutsche Langdistanzler, den es jemals gegeben hat.
Absolut.
Vor
Jan Frodeno.
Dem Herrn Jan Frodeno, der damals bei seiner Tri-Battle Royale bei zugegeben sehr miesem Wetter, aber dann aber auch mit allem, was einem so eine Langdistanz angenehm machen kann, was Verpflegung und Steilkurve und so, ihr erinnert euch vielleicht, also da war alles angerichtet für die Weltbestzeit, die es damals auch war, das muss man sich einfach jetzt nochmal vergewissern, ja. Ne? Das war die Weltbestzeit und Finn Große Frese war nun schneller, vor allen anderen Namen, die wir immer so diskutieren und so weiter und wir erinnern uns an Finn letztes Jahr auf Hawaii, wo er sehr forsch aufgetreten ist und gesagt hat, so, ey, ich bin zwar neu hier, mhm. aber das hindert mich ja nicht daran, hier ein schnelles Rennen zu machen und ich will ganz nach oben.
Ja, ja. Und vor allem vor, aber auch hinter, davor sind ja nur noch irgendwie Christian Blumenfeld, Magnus Dittlef.
Ja. Also es ist wirklich eine sehr beeindruckende Zeit. Dazu hat eben das schnellste Schwimmen des Tages geführt in 45:49.
Schwimmen genauso wie wir in der Ostsee.
Ja.
Wo ich mich gewundert habe, wie wenig salzig die Ostsee ist, das habe ich gelernt mit diesem Rennen und zwar durch einen eurer Kommentare unter einem der Artikel. Da wurde mich gefragt, wie salzig ist die Ostsee und ich habe gesagt, die war überhaupt nicht salzig. Je weiter östlich man in der Ostsee ist, desto weniger salzig ist sie, weil da die großen Zuflüsse sind.
So.
Frischwasser, Süßwasserzuflüsse. Und je mehr es dann Richtung Nordsee geht, also ich nehme an, dass es in Kopenhagen etwas salziger war, etwas mehr getragen hat, was auch zu einer guten Schwimmzeit beigetragen hat.
Nächstes Mal schmecken wir das ab und dann sagen wir das euch. Ja, auf jeden Fall, schnellste Schwimmzeit, 4:04:25 auf dem Bike und dann die schnellste Laufzeit des Tages, 2:32:43.
2:32, ich meine, das sind auch noch nicht viele gelaufen.
Nee,
ja.
das haut man dann hier einfach mal so raus.
Ja. Genau. Also da muss man sagen, das ist jetzt nicht der 2:30 unter 2:30 Marathon, es ist auch nicht die unter 4 Stunden Radzeit. Es ist einfach eine super großartige Gesamtleistung, ja. Ohne eine Schwäche.
Ja, genau. Und das ist die große Stärke von Finn Große Frese.
Absolut.
Eben diese keine Schwäche haben und das dann an einem Renntag auch zusammenzubringen.
Ja.
Und das Ganze kommt dann zu einer sehr, sehr guten Leistung zusammen. Und das ist halt eben wichtig. Selbst wenn wir jetzt hier dann über die Namen reden und so weiter. Ja. Und ja, es war ein sehr, sehr schnelles Rennen. Insgesamt ja. waren 23 Leute unter 8 Stunden. Das ist sehr, sehr schnell. Aber es ist wie immer so. Man kann keine Kurse vergleichen.
Nee.
Das würde jetzt zu weit führen. Also, aber was man eben, selbst wenn die ganz, ganz großen Namen eben nicht auf der Liste stehen, muss man halt diese Zeit im Blick halten.
Und absolut.
Die steht da nun mal schwarz auf weiß.
Ja, also ich glaube, das kann man sagen, wenn die Bedingungen ideal sind, ist Kopenhagen ein fallschnelles Rennen.
Ja.
Also wer auf eine Bestzeit abzielt, das Schwimmen in der super flachen Ostsee an dem Tag, also es waren Top-Schwimmbedingungen mit Neopren. Dann das Radfahren, das geht nach Norden raus. Wir hatten Nordwind, sowohl in Kalmar, wo wir dann leider das Problem hatten, zwischen Kilometer 50 und 150 durchgehend Nordwind zu haben. Hier in Kopenhagen waren es 2 Runden, glaube ich, und man ist sehr zackig verwinkelt Richtung Norden gefahren und dann mit der vollen Rückendröhnung Highspeed Richtung zweite Wechselzone und dann mit ganz guten Laufbeinen reingegangen. Der Laufkurs flach. Spektakulär in Kopenhagen. Also es waren schon richtig, richtig gute Bedingungen. Man muss einschränkend dazu sagen, die Radstrecke ähnlich wie in Rot, 3-4 Kilometer zu kurz. Aber ansonsten, das ist ja auch immer noch im Rahmen des Reglements.
Absolut.
Ne, eine grandiose Leistung, die natürlich jetzt Lust macht auf mehr. Qualifiziert war Finn schon für Nizza. Jetzt ist natürlich die Frage, das wird dann die vierte Langdistanz in nicht allzu langer Zeit. Was ist da noch übrig? Das ist jetzt die große Frage. Pusht ihn das so an, dass er sagt, okay, Nizza Vollgas. Er hat ja damals schon auf Hawaii gesagt, ich will unter die Top 10. Ich ja. glaube eigentlich, das muss jetzt nach den Saisonrennen, muss das Ziel sein. Oder er sagt, ich fahre dahin, um eine weitere WM zum Lernen zu nehmen. Ich glaube es nicht. Also wenn wir ihn kennen.
Also ich bin weit entfernt davon, ihm Ratschläge zu geben, aber so wie ich das im Vorfeld auch mitgekriegt habe, hat er ja jetzt eben Kopenhagen gemacht aus reinem Bock an dem Rennen und gesagt hat, er möchte das einfach machen. Und ich glaube, wenn er seine Rennen so angeht, dann ja. ist er am besten beraten, Leuten, das einfach zu machen, einfach diese Lust am Rennen gestalten, einfach auch sich zu bewahren und dann gucken, zu was es reicht. Also ich habe hier die Geschichte erzählt hier aus Rot, wo ich ihn am Kanal gesehen habe und da, wo er war, weit hinten und er aber noch richtig Bock hatte und gesagt hat so, hey, es sind noch 30 Kilometer zu laufen, da geht noch ein bisschen was und sich selber dadurch so gepusht hat und das auch so nach draußen, du hast es ja eben auch gesagt, so klar gemacht hat, so, ich mach mal. Ja. Und eben keine Angst davor hat, hochzugehen, was dazu zu lernen, sondern einfach zu sagen, so, ja, ich probier's.
Was hatten wir für eine Angst vor einem Loch hinter der Ära Kienle Frodeno? Gut, Patrick Lange ist jetzt noch dabei, aber statt Kienle und Frodeno haben wir jetzt große Frese und Schomburg.
Ja, und wir können die Liste ja weitermachen. Ne?
Also, absolut. Stratmann,
über den Namen Funk werden wir noch reden und so weiter, die auch alle schon auch in Rot jetzt fantastische Zeiten auch hingelegt haben. Und wir freuen uns sehr auf die WM und dann werden wir wieder diskutieren und alles und so. Aber du sagst es, also dieses sagen wir mal, befürchtete Loch oder das Fragezeichen, wo man sich gesagt hat, wer sind denn jetzt dann tatsächlich die da reinkommen und da jetzt das Heft in die Hand nehmen, die sehen wir jetzt. Das ist mal ganz klar. Aber um das mal vollständig zu machen, du hast gesagt, Finn hatte den Platz schon. Zweiter war Matthias Petersen, dritter Jesper Svensson und jetzt kommt's, denn Matthias Petersen war auch ebenfalls qualifiziert. Jesper Svensson wollte nicht. Zach Cooper, der Brite auf Platz 4, hat den Platz genommen. Und damit ist auch das Männerfeld komplett.
Ja.
Jetzt ist ein Haken dran.
Haken dran.
Das ist ganz witzig, weil ich finde tatsächlich, wenn man so den Saisonverlauf sich anguckt, dann hat er jetzt bei dem einen oder anderen noch ein bisschen länger gedauert. Bei manchen auch prominenten Namen, vor allen Dingen auch aus deutscher Sicht, gab es auch den einen oder anderen, hat es dann auch gar nicht mehr geklappt, so, ne? Aber und manche sind schon so seit Wochen quasi schon durch und sind schon, da ist der Fokus schon volle Kanne auf der WM und die Trainingslager finden statt und Höhe und manche igeln sich auch ein. Das ist, finde ich, ganz, ganz spannend zu sehen. Das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen dann mal uns anschauen, wie so die, wie der Weg dann jetzt zu den Weltmeisterschaften dann verlaufen ist, um dann, ja, mal gucken, spektakuläre Rückschlüsse daraus zu ziehen.
Ja, den Auftakt, den könnt ihr quasi alle zusammen morgen feiern, indem ihr zum Kiosk geht. Da ist nämlich unsere Ausgabe 233 erschienen. Die Abonnenten müssten sie so langsam im Briefkasten haben mit der großen Nizza-Vorschau. Und in der Ausgabe drauf gibt es dann eben das große Nizza-Nachbeben plus die Hawaii-Vorschau.
Absolut. Jetzt ist Crunch-Time. Jetzt geht's ab. Jetzt werden die Titel verteilt.
Ja.
Und einen inoffiziellen Titel gab es auch noch in Kopenhagen, den wir natürlich nicht unterschlagen wollen.
Oh,
das
ja.
ist ein Name, den man sich jetzt merken muss als Age-Grouper, nämlich der des Dänen Frederik Holm Wester, 25 Jahre alt und man muss es sagen, das war für uns ein kleiner Stich ins Herz, wenn wir einmal unsere Neutralität vergessen und einfach unseren Kollegen einfach im Geiste immer anfeuern. Lars Wiechert, der den inoffiziellen Titel schnellster Age-Grouper der Welt getragen hat. Er hatte die Weltbestzeit auf der Langdistanz aufgestellt in Hamburg mit 57,42. Das ist Geschichte seit Kopenhagen, denn Frederik Holm Wester ist in 7 Stunden 49 und 10 Sekunden ins Ziel gekommen. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Weltbestzeit.
Ja.
Eine Granatenzeit. Das haben wir über Lars immer gesagt, wir haben den Kopf geschüttelt.
Ja.
Jetzt gibt's hier den Nächsten, der das unterbunden hat. Ich habe mit Lars vorhin drüber gesprochen.
Der sitzt hier hinter dieser Wand. Genau.
Und er hat auch, er hatte schon uns während des Rennens schon geschrieben, er hat gesagt, oh, das wird eng heute.
Ja.
Und auch für ihn, Frederik Holm Wester, kein Unbekannter. Der war nämlich damals, als Lars hier die Weltbestzeit aufgestellt hat, auch im Rennen, ist meine damals Sechster geworden hier in Hamburg. Also man kannte sich schon. Und also jetzt hier wirklich, wirklich fantastische Leistung in einem, wir haben es vorhin schon gesagt, schnellen Rennen, aber man muss natürlich auch seine Karten gut spielen und ihm ist es halt gelungen, jetzt muss ich nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber die Age-Gruppe sind 5 Minuten nach den Profis ins Ziel gegangen und
ins Rennen.
Und Frederik Holm Wester ist ein offensichtlich sehr schneller Schwimmer, denn er hat es geschafft, zu den Profis auf zu schwimmen, diese Lücke zuzuschwimmen,
ja,
und war dann eben in der Lage, seine Karten gut zu spielen und im sozusagen dann im Profirennen teilzuhaben. Und ja, das hat ihn sehr, sehr gut nach vorne gespielt und gespült und eben zu dieser wahnsinnig guten Zeit. Ich habe vorhin mit Lars schon mal einmal so ein bisschen analysiert. Ich habe ihn so ein bisschen versucht zu pieksen, ob ich eine Kampfansage aus ihm rauskriege, so für nach Nizza, dem Motto, das hole ich mir zurück, die Weltbestzeit. Ja, wir haben dann so ein bisschen analysiert. Also wie gesagt, das schnelle Schwimmen habe ich angesprochen. Das, was der Däne jetzt schneller geschwommen ist, war Lars schneller beim Laufen. So, ne? Also das war ungefähr, hat sich so die Waage gehalten. Man muss da natürlich dann dazu sagen, das wissen wir ja hier auch seit Laura Philipp, dass die Wechselzone in Hamburg sehr, sehr lang ist. Also ne, Lars damals deutlich längere Wechselzeiten hatte als hier in Kopenhagen. Aber hilft alles nichts. So ist das nun mal. Strecken sind nicht vergleichbar. Wer richtig schnell sein will, auf nach Kopenhagen.
Ja, so. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben hier im Norden eine Häufung schneller Strecken.
Ja, und es ist wirklich Wahnsinn, was es offensichtlich auch für Age-Grupper gibt, die in Sphären vorgestoßen sind mittlerweile, die einfach nur irre sind. Also man kann ja den Hut nicht oft genug vorziehen, also wirklich diese Zeit, Lars hat gesagt, ob das nochmal möglich ist, keine Ahnung, er würde niemals nie sagen, aber das bedarf natürlich nochmal, weil den Schwimmrückstand wird er nicht aufholen, würde nochmal eines so schnellen Marathons bedürfen, und dann hat er gesagt, ob er da nochmal zu in der Lage ist, den nochmal so schnell hier anzugeben, das weiß er nicht.
Welche Altersklasse ist der?
Er ist 25 Jahre alt.
Ja. 25. Lars also, war bei seinem Rekord in der Altersklasse 30, das heißt, das ist die Klasse mit dem Umrechnungsfaktor 1 nach dem Kona-Standard. Wir können also davon ausgehen, dass der noch ein bisschen schneller wird, wenn so die Altersklasse 30 die schnellste ist.
Ja, also und schnell kann er auch, also hat Kurzdistanz-Vergangenheit, da schon hat einen Eintrag bei der WTCS oder beim Weltverband, bei World Triathlon besser gesagt, ja, war da bei den auch schon gelistet, ja. Also, der schnellste Age-Grupper der Welt kommt aus Dänemark.
Ja.
Ja, das auf jeden Fall, das sind so die Namen, glaube ich, über die man sprechen musste. Wie gesagt, wir haben es gesagt, der Haken ist dran und jetzt hört das ja nicht auf. Es ist ja jetzt nicht so, dass erst mit den Weltmeisterschaften weitergeht. Wir da noch nur um das nochmal kurz, weil der Name vorhin gefallen ist, und wir werden natürlich auch auf trimark.de darüber ja vorschauen und so weiter. Kennt ihr ja wie alles, was ihr wissen müsst vor Rennen. Denn der Ironman Switzerland Thun steht am Wochenende auf dem Plan. Und bevor wir darüber sprechen, machen wir nochmal Werbung. Der Präsenter der heutigen Folge ist nämlich der Baranski. Und das trifft sich ganz gut, dass wir da über schnelle Rennen reden und über alles, was schnell macht. Denn da kann der Baranski mit seinem Shop was zu beitragen. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, wenn wir Expertenmeinungen, auch als Autor in der Zeitschrift Triathlon immer schon unterwegs gewesen und eben auch mit seinem eigenen Shop, alles, was, wie sagt er immer so schön, Schnellmachtzeug, Schnellfahrzeug gebraucht wird, dann ist der Baranski genau der Richtige. Und über ein Produkt, was ihr da erwerben könnt, darüber wollen wir heute reden. Die sogenannten Enterhaken. Das ist eine Erfindung von Markus. Und es ist ein bisschen schwierig jetzt, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, ich mache ganz viel mit den Händen, aber ich versuche es euch in einem Wort zu sagen. Das sind zwei Kunststoffhaken, die ihr an die Enden eurer Extensions befestigen könnt. Und auf der Unterseite der Extension habt ihr dann einen kleinen Haken. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär aus, wie es wirklich ist. Aber dieser kleine Haken bewirkt, dass man sich richtig reinkrallen kann in die Extensions. Das heißt, man kann seine Position locken, ohne dass man jetzt mit der ganzen Hand wahnsinnig zugreifen muss, sondern ihr könnt ja den Zeigefinger, den Ringfinger, manche machen sogar mit dem kleinen Finger, euch quasi festhalten und damit diese Position, das Hin- und Herrutschen auf dem Sattel unterbinden. Und man glaubt es nicht, was für eine wahnsinnige Wirkung dieses kleine, unscheinbare Produkt hat. Und ich kann euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich eine enorme Veränderung, die man damit seiner Sitzposition zufügen kann, weil man durch diese leichte Spannung, die man dadurch aufbaut, wirklich sich selber zwingt, ohne großen Aufwand in dieser Aero-Position zu bleiben, die für uns alle so wichtig sind. Also, dafür sind die Enterhaken gut. Und die gibt's beim Baranski im Shop. Die Adresse ist derbaranski.shop. Und natürlich gibt's auch einen Code. Wir sind hier im Podcast. Und zwar gibt es 10% Rabatt bis zum 31.08., wenn ihr auf derbaranski.shop/discount/festhalten. Alles groß geschrieben unter festhalten. Also derbaranski.shop/discount/festhalten und den Link, den gibt es natürlich in den Shownotes. Da solltet ihr drauf klicken, den 10% Rabatt nutzen, euch die Enterhaken bestellen. Bis zum 31.08. gilt der Code und eure Sitzposition etwas Gutes tun. Schön reinkrallen mit dem Finger. Kleines Teil, extrem große Wirkung beim Baranski im Shop.
Tun könnte mein nächster Ironman werden, aber nicht in diesem Jahr. Vielleicht in 2 Jahren.
Das könntest du tun. Das hat sich nämlich auch Frederik Funk gedacht, als er quasi in Rot über die Ziellinie gelaufen ist. Was soll ich tun mit dem Rest der Saison? Und was soll ich machen? Und er hat auf Instagram verkündet, schon eigentlich in der Woche nach dem Rennen war ihm klar, die Road to Kona beginnt. 2026 will er da am Start sein. Und dafür gibt's den Slot. 2 Slots gibt's in Thun in der Schweiz. Und Frederik Funk ist sicherlich schon einer der bekanntesten Namen, die da auf der Liste steht. Und damit, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, stehen seine Chancen tatsächlich auch sehr, sehr gut. Es ist die frühestmögliche Quali sozusagen für Profis zuzuschlagen für 2026.
Ja, außer Validierung und so weiter.
Ne? Genau.
Ja.
Und die Teilnehmer, die Profiliste ist so mittellang, würde ich sagen, ist jetzt kein Rennen der Pro Series und so weiter, deswegen 38 Profis sind am Start, auch aber so bei den ganz prominenten Namen, wie gesagt, da stehen dann eben so Leute wie Frederik Funk, Joe Skipper stand drauf, steht auch immer noch auf der Startliste, aber der hat auf Instagram schon gesagt, nee, ich lasse das jetzt sein, der war in Kopenhagen am Start, hatte eine Reifenpanne, ist deswegen nicht ins, hat gesagt, okay, er hat keine Rolle mehr gespielt für das Rennen. Und eigentlich hat er gesagt, na, mach ich Thun unterwegs? Hat er gesagt, ich mach's. Aber dann hat er sich besonnen und hat gesagt, nee, ich mach's doch nicht. Ich konzentriere mich jetzt voll auf die WM. Und die WM vom nächsten Jahr, die holen wir uns dann ein anderes Mal. Aber, also um noch ein paar Namen zu nennen, Dylan Manier ist dabei, Leonard Arnold versucht's, dem es nicht gelungen ist. Der war ja in Nizza schon mal am Start, ist richtig? Ja.
Ja, genau.
Genau, und hat sich dieses Jahr nicht qualifiziert für die Ironman WM. Das soll jetzt in Thun passieren für 2026. Und immer interessant, weil er auch auf jeder Startliste steht. Deswegen muss man ihn auch immer nennen. Er macht nicht jedes Rennen, aber Cameron Wolf ist am Start. Und er hat gesagt, für ihn ist es immer ganz was Besonderes. Er hatte seinen Platz dieses Jahr in Frankfurt klar gemacht. Nachdem er auch ein paar Anläufe gebraucht hat, wo es nicht ganz gereicht hat, er aber schon sehr, sehr gute Rennen hatte, aber wo dann ihm andere noch, was die Plätze anging, zuvor gekommen sind. Texas zum Beispiel mit der schnellsten Radzeit damals und so weiter. Der will jetzt offensichtlich, oder was heißt offensichtlich, er steht auf der Startliste, ob er dann auch wirklich startet, werden wir sehen, aber könnte einer sein, der eben dann schon ganz, ganz früh wenige Wochen vor der WM, die WM vom nächsten Jahr schon klar gemacht hat. Denn für Nizza ist er qualifiziert. Also, das sind so ein paar Namen. Auch noch weitere Deutsche. Da werden wir noch mal schauen. Es ist, sagen wir ehrlich, so ein bisschen so ein Rennen, was man jetzt so aus der Distanz beobachtet. Es geht vielleicht so ein bisschen unter im Vergleich zur WM. Aber ich finde es halt trotzdem schon spannend eben, weil das ist so viel wert. Und wie viel wert das ist, das wird man erst dann am Anfang des Jahres dann sehen, wenn man sieht, okay, der muss sich nicht mehr qualifizieren, der muss diese Tour nicht mehr machen, da noch hin, na, da hat's nicht geklappt. Finn Große Fräse ist das beste Beispiel. Da sollte es ganz früh in Texas passieren. Ja, Reifenplatten, Pustekuchen, dann dauert's halt, ne?
Ja.
Bis man dann wirklich einen Haken dran machen kann.
Und gerade in der heutigen Zeit gibt es ja auch Gestaltungsmöglichkeiten, sich für die eine oder andere Serie zu entscheiden, gerade bei den hochrangigen Profis, wenn man das Finale quasi schon in der Tasche hat.
Genau, und das werden wir dann sehen, wie sich das dann alles im nächsten Jahr entwickelt. Und deswegen von daher, aus deutscher Sicht auf jeden Fall lohnt sehr der Blick in die Schweiz zum Ironman Thun. am kommenden Wochenende.
Ja, da schauen wir mit Spannung hin. Wie gesagt, ich schaue mir es auch mit Spannung an, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich den irgendwann mal mache.
Ja, das... Ich kann mir nicht noch mehr auf die Liste schreiben. Das geht einfach nicht. Wo ich aber tatsächlich irgendwann mal hin will, ist, da war ich auch noch nie da war, ist Tallinn. Das fällt mir gerade noch ein. Der Ironman 73 Tallinn findet nämlich auch statt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr kleines Starterfeld. Aber aus deutscher Sicht, bei den Männern, bei den Frauen keine Deutsche dabei. Bei den Männern haben wir Florian Angert, Hannes Butters und Nils Lorenz am Start. Also immerhin drei Deutsche von 12 Männern. Ja, gute Chancen, würde ich sagen.
Ja, Nils Lorenz, beim einen oder anderen klingelt das, wenn ihr schon so lange den Triathlon verfolgt wie ich. Ich habe 1991, glaube ich, meinen ersten Triathlon gemacht. Da hat sein Vater, Holger Lorenz, den Austria-Triathlon gewonnen in Podersdorf. Und zwei Jahre später war der dann Achter auf Hawaii. Also da macht sich jemand auf den Weg. Ich habe schon gehört, dass da ein Talent schlummert. Und ja, vielleicht hören wir von dem noch mehr. Holger Lorenz, Allgäu-Triathlon gewonnen. Größter Erfolg sicher der Sieg beim Ironman Australia vor Peter Krupko, der auch inzwischen Nachwuchs in der Weltspitze hat. Und Pauli Kyuru, das war unser flinker Finne, der quasi die Herzfrequenz als Messvariable populär gemacht hat, damals als Ikone von Polar. Also ja, das ist so diese ganze Bubble Thomas Hellriegel, die wohnen alle in Bruchsal, Bretten die Ecke da.
Sehr schön.
Da gibt es den einen oder anderen, wo inzwischen der Name weitergetragen wird, wie in meiner Familie.
Viel Spaß bei der Rubrik Dinge, die nur noch Frank wusste. Eine neue Episode aus dem Märchenland. Nein, sehr, sehr schön. Ja, wir gucken natürlich drauf, ob eben der Nachwuchs jetzt die Schlagzeilen macht. Und ja, damit sind wir auch durch, würde ich sagen, oder?
Würde ich auch sagen. Ne? Also, schaut auch nochmal in unsere Shownotes. Da schreibe ich nochmal, wie sich dieser Blutwert schreibt, ja, dass ihr den auf dem Schirm habt. Ihr findet nochmal die Rabattcodes für NordVPN, für FeelsLike und für den Baranski-Shop. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ganz genau.
Wenn wir dann so langsam uns auf Nizza freuen.
Ja, sehr sogar. Ich glaube, da müssen wir mehrere Episoden machen, bis wir dann endlich losfahren und so weiter. Wir gucken mal, wer sich alles qualifiziert hat. Und ja, denn es ist auch mal schön, diese, wie sagen die Engländer und Amerikaner mal, die way too early predictions. So langsam ist es gar nicht mehr so early. Aber wir gucken mal.
So machen wir das. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.